Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Kurz vor Weihnachten hat Verteidigungsminister de Maizière den deutschen Soldaten in Afghanistan für ihren Einsatz gedankt. Bei einem Besuch in den Feldlagern Kunduz und Mazar-i-Sharif würdigte er die Arbeit der Bundeswehr. Der Einsatz sei zwar in Deutschland umstritten, nicht aber die Leistung der Soldaten. Die Bundeswehr ist seit 10 Jahren am Hindukusch. Es ist ihre bisher gefährlichste Mission.
Der erste Weg führt Thomas de Maizière in Kunduz zu den Toten. Allein in diesem Jahr sind 7 deutsche Soldaten am Hindukusch gefallen, vor allem bei Gefechten mit Aufständischen. Deren Bekämpfung sollen ab 2014 die Afghanen allein übernehmen. Dafür werden sie auch von der Bundeswehr ausgebildet.
Vielleicht haben wir mit dieser Strategie des Partnering, des gemeinsamen Arbeitens mit den Afghanen, die Afghanen auch fordern, etwas spät angefangen. Das ist wahrscheinlich richtig. Jetzt wird daran mit Hochdruck gearbeitet.
Den Soldaten dankte der Minister heute auch dafür. Seinen vorweihnachtlichen Besuch versteht er vor allem als Geste. In diesen Tagen sind die Gedanken in Kunduz vor allem bei der Heimat.
Die Familie fehlt mir natürlich am meisten, aber durch die Kameradschaft wird das Ganze sehr gut kompensiert.
Thema ist bei den Soldaten auch die geplante Reduzierung der Truppenstärke am Hindukusch.
Also ich denke, dass eine vollkommen richtige Entscheidung ist, dass wir uns hier bis 2014 verabschieden. Ich denke aber, dass wir hier weiterhin auch noch Präsenz im Land zeigen müssen, insbesondere in den Bereichen Ausbildung, die wir hier auch weiter fortführen sollten.
Soll heißen, die Soldaten rechnen damit, dass viele von ihnen als Ausbilder noch so manches Weihnachten am Hindukusch verbringen werden. Und wie dieses Jahr nur mit einem kleinen Stück Heimat. De Maizières Besuch ist mehr als eine Geste zur Weihnachtszeit. Der Minister hat auch eine politische Botschaft. Zwar soll das neue Afghanistan-Mandat mit deutlich geringerer Truppenstärke der Startschuss für den Abzug vom Hindukusch sein, doch die Soldaten können das Land nur vollständig verlassen, wenn auch die Afghanen selbst mehr Verantwortung übernehmen und vor allem der zivile Wiederaufbau deutlich verstärkt wird.
Die Diskussion über den umstrittenen Hauskredit von Bundespräsident Wolf schwelt weiter. Der Anwalt des Präsidenten hat gegenüber der Zeitung Die Welt weitere Einzelheiten zum Ablauf des Geschäfts mitgeteilt. Demnach war der befreundete Unternehmer Gerkens in die Gespräche über den Kredit eingebunden. Wolf hatte das Geld 2008 von Gerkens Gattin bekommen. Damals war er noch Ministerpräsident in Niedersachsen.
Das Schloss Bellevue am Nachmittag. Hier wird die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten aufgezeichnet. Kredite, Urlaubsreisen oder Freundschaftsdienste, so viel darf gesagt werden, kommen in dieser Präsidentenrede nicht vor. In der Debatte um den Hauskauf der Familie Wulff vor 3 Jahren eine neue Information. Wulffs Anwalt bestätigt gegenüber einer Zeitung, dass der Unternehmer Gerkens als Freund und Fachmann mitgewirkt habe, den 500.000 € Kredit aber habe allein seine Frau gegeben. Die Opposition kritisiert, scheibchenweise Aufklärung, das erinnere fatal an die Informationspolitik Karl Theodor zu Guttenbergs.
Nämlich dahingehend, dass erst dementiert wird, dass irgendetwas an Vorwürfen dran sein könnte, die erhoben werden. Dass dann gesagt wird, es sei eine Fehlinterpretation möglicherweise in der öffentlichen Meinung erfolgt. Dann wird dann eingeräumt, Stichwort Kredit von Herrn Wulff, dass Herr Gerkens doch eine Rolle gespielt haben könnte. Das ist alles sehr, sehr ungut. Das verlängert die Debatte.
Eine persönliche Erklärung Wulffs, um die Debatte zu beenden. Im Regierungslager hält man das für überflüssig.
Christian Wulff hat die Sachfragen offen beantwortet. Da gilt es jetzt auch, dass es gut ist. Und der Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten gebietet auch, dass man jetzt nicht künstlich versucht, die Debatte weiterzuführen. Deswegen ist es auch richtig, dass es da keine weiteren Stellungnahmen dazu gibt.
In Berlin rechnen die bundespolitischen Akteure mit einer Art Weihnachtspause. Neue Informationen aber könnten die jederzeit aufbrechen. Das weiß auch der Hausherr im Schloss Bellevue.
Um die Folgen der Schuldenkrise einzudämmen, hat die Europäische Zentralbank heute in beispiellosem Umfang Geld in den Markt gepumpt. Die Banken konnten sich in Frankfurt mit fast 500 Millionen € versorgen, zu so günstigen Bedingungen wie noch nie. Der niedrige Zins von 1% wird ihnen für 3 Jahre garantiert. Die EZB hofft, so eine Kreditklemme abzuwenden.
Es ist wie ein Geschenk kurz vor Weihnachten. 489 Milliarden Euro stellt die Europäische Zentralbank den Geldinstituten zur Verfügung. Billiges Geld, denn die Banken zahlen nur 1% Zinsen und haben 3 Jahre Zeit, es zurückzugeben.
Die Banken haben sich untereinander wenig Geld geliehen. Der ganze Markt war sehr angespannt, sehr verspannt. Und durch diese Maßnahme der Europäischen Zentralbank, einen solchen Tender, wie wir sagen, mit sehr, sehr langer Laufzeit zur Verfügung zu stellen, wird das Vertrauen doch wieder etwas gestärkt.
Durch die Hintertür könnte mit der Geldspritze der EZB auch klammen Euro-Staaten geholfen werden.
Die Auswirkung wird sein, hoffentlich zumindest, dass Banken wieder mehr europäische Staatsanleihen, insbesondere von Ländern, kaufen, die eben unter Problemen, unter Staatsschuldenproblemen leiden. Das würde dazu führen, dass die Zinslast dieser Staaten sinken würde und damit würde sich die ganze Sache hier in Europa wieder normalisieren, was natürlich sehr schön wäre.
Die Handlungsfähigkeit der Banken sei im Moment wichtiger als die Bekämpfung der Inflation, meinen viele Volkswirte. Ohnehin müsse man auch nach der EZB-Aktion heute keine Angst vor Geldentwertung haben.
Die meisten Sorgen, die wir in Deutschland dann sehr schnell haben, richten sich auf Inflationsgefahren. Wir wissen aber, eine Notenbank ist in der Lage, eigentlich solche Liquiditätsbestände auch wieder zu neutralisieren, zu kompensieren. Wir sehen das an den Maßnahmen, die die Käufe von Staatsanleihen begleiten. Dort ist bisher es nicht zu inflationsverstärkenden Effekten gekommen.
In einer zweiten Runde bietet die EZB den Banken schon Ende Februar neues Geld an. Zu denselben Bedingungen wie heute.
In einem Verfahren um millionenschweren Steuerbetrug sind heute die Urteile gesprochen worden. Das Frankfurter Landgericht verhängte Haftstrafen zwischen 3 und mehr als 7 Jahren gegen die Angeklagten, 6 Geschäftsleute. Sie hatten den Steuerbetrug beim Handel mit Emissionsrechten eingefädelt, also den Papieren, die Unternehmen zum Ausstoß des Treibhausgases CO2 berechtigen. Beim Verkauf dieser Papiere wurde Umsatzsteuer fällig. Diese hatten die Verurteilten mittels eines ausgeklügelten Systems hinterzogen.
Es ist eines der größten Wirtschaftsstrafverfahren der deutschen Justiz. Und es ist mit dem heutigen Urteil noch nicht zu Ende. Um fast 300 Millionen Euro sollen die 6 Manager den Fiskus betrogen haben. Mit Scheinfirmen haben sie CO2-Zertifikate aus dem EU-Ausland bezogen, im Inland weiter verschoben und dann über Banken wieder ins Ausland verkauft. Dabei haben sie den Staat um die eigentlich fälligen 19% Umsatzsteuer geprellt. Gegen 160 weitere Verdächtige wird ermittelt, darunter wohl etliche Hintermänner, aber auch Bankmitarbeiter. Die heute Verurteilten waren lediglich die, die an der Front standen, wie ein Verteidiger sagte.
Ich denke, für alle Beteiligten ist klar geworden, ohne die Deutsche Bank hätte es hier gar nicht gehen können.
Der systematische Betrug summiert sich auf insgesamt 850 Millionen Euro. Ohne Hilfe im Hintergrund wäre das Betrugskarussell nicht möglich gewesen.
Das Urteil ist in Ordnung, es entspricht der Gesetzeslage. Und ich denke, dass jetzt wichtig ist, das System zu ergreifen, das System zu erfassen, aufzudecken, welche Rolle die Deutsche Bank dabei gespielt hat. Ohne die Banken geht dieses internationale Geschäft nicht. Und es muss jetzt auch Anklage gegen die Deutsche Bank erhoben werden.
Die Deutsche Bank hat die Vorwürfe geprüft und sieht bisher keine Verstrickung in den Fall. Doch gegen 7 ihrer Mitarbeiter wird weiter ermittelt.
Auch der Europäische Gerichtshof hat sich heute mit dem Thema Emissionshandel beschäftigt. Die Richter entschieden in Luxemburg, dass alle internationalen Fluglinien künftig am EU-Handel mit Luftverschmutzungsrechten teilnehmen müssen. Die ab Januar geltende Verordnung zum Klimaschutz sei zulässig und gelte für alle in der EU startenden und landenden Flugzeuge. Dagegen geklagt hatten der US-Luftfahrtverband sowie 3 große amerikanische Fluggesellschaften. Der Solarkraftwerkshersteller Solar Millennium ist pleite. Das Unternehmen aus Erlangen meldete Insolvenz an. 2 Großprojekte hätten sich verzögert und die Firma in Zahlungsschwierigkeiten gebracht. Solar Millennium kämpft seit einer Weile mit wirtschaftlichen Problemen und hat innerhalb von 3 Jahren 3-mal den Chef gewechselt. Die deutsche Solarbranche insgesamt steht unter Druck wegen wegbrechender Märkte und Billigkonkurrenz aus China. Das erneute gewaltsame Vorgehen der syrischen Führung gegen Regierungskritiker stößt international auf Kritik. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Löning, sprach von erschütternden Berichten und verurteilte die Gewalt aufs Schärfste. Menschenrechtsaktivisten zufolge sollen gestern in der Provinz Idlib mehr als 200 Zivilisten sowie Soldaten, die sich der Opposition anschließen wollten, getötet worden sein. Die Opposition forderte die Einrichtung von Sicherheitszonen, die unter dem Schutz der UN stehen sollen. Gut zwei Wochen nach den umstrittenen Wahlen in Russland hat das Parlament, die Duma, die Arbeit aufgenommen. Die Abgeordneten wählten einen Vertrauten von Ministerpräsident Putin, Naryschkin, zum Parlamentspräsidenten. Nach dem offiziellen Wahlergebnis musste die Kreml-Partei einiges Russland zwar Verluste hinnehmen, hat aber immer noch die absolute Mehrheit. Die Proteste wegen Wahlbetrugs halten unterdessen an.
Schon früh morgens um 2:30 begann heute der politische Tag in Moskau. Einer der bekanntesten Vertreter der russischen Oppositionsbewegung wurde aus der Haft entlassen. Der Internetblogger Alexei Nawalny war vor 2 Wochen inhaftiert worden, weil er zu Protesten gegen die Regierung aufgerufen hatte. Wir werden auch weiterhin für freie Wahlen kämpfen, rief er seinen Anhängern zu, die sich vor dem Gefängnis versammelt hatten. Einige Stunden später kam es zu erneuten Verhaftungen. Einige Demonstranten protestierten in unmittelbarer Nähe des Parlamentsgebäudes gegen Wahlbetrug und Russlands Regierungschef Putin. Ihr Protest währte nur ein paar Minuten, dann wurden sie von Spezialkräften abtransportiert. Gut 2 Wochen nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl trat das russische Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zu ihrem Vorsitzenden wählte die Mehrheit der Abgeordneten Sergei Naryschkin, einen engen Vertrauten von Ministerpräsident Putin. Alle Abgeordneten der Oppositionsparteien waren erschienen, obwohl die außerparlamentarische Opposition sie aufgefordert hatte, ihre Mandate nicht anzunehmen. Die staatliche Wahlkommission hatte vor der Sitzung das Wahlergebnis im Wesentlichen bestätigt. Danach hatte die Regierungspartei Einiges Russland die absolute Mehrheit der Mandate erhalten. Die Opposition kritisiert die Kommission als nicht unabhängig. Ein enger Vertrauter als Vorsitzender, die absolute Mehrheit der Mandate und eine Opposition, die diesen Namen nicht wirklich verdient. Von diesem Parlament wird keine Gefahr für Wladimir Putin ausgehen. Ungemütlich könnte es für ihn allerdings werden, wenn an Heiligabend erneut Zehntausende auf die Straße gehen sollten, um ein Russland ohne Putin zu fordern.
Weitere Informationen zur Zusammensetzung der Duma und zum Hintergrund einzelner Abgeordneter finden Sie auf tagesschau.de. Der Schauspieler Jürgen Hentsch ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren. Von Shakespeares Macbeth bis hin zu dem Politiker Herbert Wehner. Hentsch verkörperte die unterschiedlichsten Charaktere. Er war bekannt für sein markantes Spiel auf der Bühne, im Film und im Fernsehen. Hentsch begann seine Karriere in den 60er Jahren in der DDR. 2001 bekam er den Grimme-Preis für die Rolle des Heinrich Mann in dem ARD-Mehrteiler Die Manns, ein Jahrhundertroman.
In Prag haben heute zehntausende Menschen Abschied von Ex-Präsident Havel genommen. Sie gaben dem anerkannten Dramatiker und ehemaligen Dissidenten in einem Trauerzug durch die Innenstadt das letzte Geleit. Auf einem historischen Wagen wurde der Leichnam auf die Prager Burg übergeführt. Dort wird der Sarg bis zum Staatsbegräbnis am Freitag aufgestellt. Staatsgäste aus aller Welt kündigten ihre Teilnahme an. Havel gilt als Symbolfigur des gewaltlosen Widerstands in der kommunistischen Tschechoslowakei.
Und jetzt die Lottozahlen. 15, 17, 21, 24, 39, 43. Zusatzzahl 5, Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 7, 7, 0, 9, 7, 3. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 9, 5, 5, 7, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 22. Dezember.
Morgen strömt mildere Luft zu uns, am Samstag dann schon wieder etwas kältere Luft. Für weiße Weihnacht wird es in den Niederungen in den allermeisten Regionen aber nicht reichen. In der Nacht regnet es gebietsweise, Richtung Osten ist noch bis in mittlere Lagen Schnee dabei. Vor allem im Osten Vorsicht wegen Glätte. Am Tag dichte Wolken, teilweise regnet es für längere Zeit. In der Osthälfte kann es zunächst noch bis in mittlere Lagen schneien. An den Alpen ergiebige Schnee- und Regenfälle. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Westen und an den Küsten ab und zu frisch. Heute Nacht 4 Grad im Nordwesten und minus 2 Grad im Osten. Am Tag 1 Grad im Bayerischen Wald und 10 Grad im Emsland. Am Freitag regnet oder nieselt es, im Nordwesten ist es windig. Es taut bis ins höhere Bergland. Am Samstag regnet es in der Südosthälfte noch ab und an, im Bergland Schnee, sonst Sonne und nur einzelne Schauer. Am ersten Weihnachtsfeiertag im Süden und in der Mitte ruhiges, trockenes Wetter, im Norden hier und da etwas Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen mit Karin Mioska. Heute in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Mönchengladbach gegen Schalke um 21.20 Uhr. Darin am Stück oder in Scheiben die Informationspolitik des Bundespräsidenten sowie Abwärtstrend, das Ruhrgebiet rutscht in die Armut.